Wir hören das Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Lukas 5, 1 bis 11. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am See stehen. Die Fischer aber waren aus denselben getreten und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eines der Schiffe, welches Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiffe aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasset eure Netze zu einem Fange hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Genossen in dem anderen Schiffe, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, so dass sie sanken. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst. Und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie getan hatten. Gleicherweise aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, welche Genossen von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Wir möchten beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir Dank sagen, dass du Menschen in deine Nachfolge rufst, bis heute. Und dass du nicht die Massen rufst, sondern die Einzelnen, die du mit Namen kennst. Du damals einen jeden deiner Jünger mit Namen gerufen hast. So sind viele unter uns und vielleicht alle, die es einmal erfahren haben, du hast uns mit Namen gerufen. Du hast uns zu deinem Eigentum gemacht. Du hast uns hineingestellt in dein Werk, das du vollbracht hast. So danken wir dir, dass wir auch jetzt immer wieder deinen Ruf hören dürfen, als solche, die in der Nachfolge sein dürfen, dass wir immer wieder neu ermuntert werden dürfen, dir zu dienen, dir zu folgen. Und dazu lass auch diese Morgenstunde dienen und diese ganze Freizeit, dass du uns immer wieder neu ansprichst durch dein Wort. Amen.
Amen. Jesus, dir nach, weil du rufst. So haben wir eben gesungen und das soll über dieser Stunde stehen. Der Herr will uns rufen in seinen Dienst, in seine Nachfolge. Jeden Einzelnen ganz persönlich. Und das ist die große Chance unseres Lebens. Gestern hörten wir von einem Mann, der völlig untauglich war für den gehobenen Dienst im Reiche Gottes. Sein Lebensstil war heute so, morgen so. Aber Gottes Lebensplan war, er sollte so werden, heute so, morgen so. Das ist ein großer Unterschied. Er sollte ein Fels werden, aber er war es nicht. Wer von uns hätte als Chef einer weltweiten Firma einen Mann wie den Simeon berufen zum Generaldirektor? Ich nicht? Der ERF vielleicht? Weiß nicht. Denn man macht es heute anders. Man macht Eignungsprüfungen und so weiter. Man sichert sich ab. Aber Gott hat sich nicht abgesichert. Der Herr Jesus Christus hat keinen psychologischen Test durchgeführt, sondern er hat ihn in absoluter freier Gnade souverän gerufen. Er hat hier erfüllt, was wir im 1. Korintherbrief Kapitel 1 lesen, Vers 26. Das darf ich noch hinzufügen. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist, und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und nun, warum das alles so? Antwort: Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Das ist ein Ziel. Gott will nicht den Ruhm des Menschen. Das Fleisch hat keinen Anspruch auf Ruhm. Heute wollen wir nun neu staunen über den Herrn, der den Fischer vom Flecken Nahums geführt hat und zubereitet hat für seine hohe Berufung. Und das, was für Petrus galt, das gilt natürlich auch in einem weiteren Sinne für uns. Das Erste, was er wirken will, ist, dass er uns heute neu begegnet. Er will uns das Ziel vor Augen stellen. Steht auch in einem Lied sehr deutlich ausgedrückt. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Bei Petrus war das Ziel, er soll ein Fels werden. Was ist denn das Ziel Gottes für uns? Welches Ziel hält er uns vor die Seele? In Epheser 1, Vers 12, darüber haben wir letztes Jahr sehr gesprochen, steht: Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist sein Ziel. Damit, das ist dasselbe damit, das wir vorher gehört haben im Korintherbrief. Das ist das Wort des Zieles, damit wir, du und ich, etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit, zu seiner Ehre. Und jetzt füge ich noch eine Stelle hinzu, eine sehr interessante Stelle, die auch das Ziel unseres Lebens andeutet. Römer 5, Vers 17. Eine ganz eigenartige, fast unglaubliche Stelle, die auch das Ziel unseres Lebens andeutet. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Das ist das Ziel des Herrn mit uns. Wir sollen Herrscher sein. Genauso wie es im Psalm 8 steht. Ganz genauso. Aus dem Munde der Unmündigen hast du eine Macht, ein Lob zugerichtet. Das ist also das Erste. Er will uns das Ziel groß machen. Und das Zweite, er will uns rufen. Ganz klar mit Namen. Jesaja 43, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich erlöst. Du bist mein. Wenn wir nun das Leben des Petrus überblicken, so stellen wir fest, dass der Herr ihn nicht weniger als 5-mal gerufen hat. Das habe ich jetzt erst entdeckt. Das erste Mal war 1. Johannes 1, Vers 42. Dort steht, du sollst Kephas heißen. Das ist die erste Berufung. Dann das nächste finden wir Matthäus 4, Vers 18. Dort hat er ihn auch gerufen, folge mir nach. Dann das dritte ist hier, in Kapitel 5, Vers 10, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Ganz konkrete Berufung zu einem bestimmten Dienst. Er soll Menschenfischer werden. Und wo finden wir den vierten Ruf? In Matthäus 10, Vers 1, weil es unbekannt ist, schlage ich es auf. Das ist der Ruf zum Apostel, Matthäus 10, Vers 1. Er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel, die er da gerufen hat, sind diese. Zuerst Simon, genannt Petrus. Das war also auch eine klare Berufung vorher zum Kontakt mit Jesus, dann zur Nachfolge, zum Menschenfischer und jetzt zum Apostel. Und der fünfte Ruf, der auch notwendig war, der ist in Johannes 21, Vers 19. Nachdem er ja gefallen war, musste er noch einmal gerufen werden, zurechtgebracht werden. Und wir erkennen daran die unendliche Liebe, von der wir auch gestern gehört haben, die Jesus hat mit zu Petrus und die unendliche Geduld. Da lesen wir in Vers 22 zum Beispiel, Johannes 21. Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Fünfmal ist er gerufen, dreimal hört er die Worte, folge mir nach. Und alles hängt nun davon ab, ob Petrus folgen würde. Wenn Gott zu irgendeinem Menschen, auch in unserer Mitte, sagt, folge du mir nach, dann sind wir völlig frei in unserer Entscheidung. Er will nur freiwillige Nachfolger. Er hat noch nie irgendjemanden gezwungen. Er will freiwillige Nachfolger. Jesus hat also dieses Ziel klar im Auge. Petrus soll ein Nachfolger werden. Nachfolger. Das ist kein Nachschwätzer, kein Mitläufer, kein Zuschauer. Kein bloßer Bewunderer, kein Sympathisant. Nein, einer, der wirklich nun nachfolgt, Schritt für Schritt, immer dem Herrn nach, hinterher, der Herr Jesus vorne draus. Und die Bedingungen der Nachfolge, die verschweigt Jesus nicht. Er ist da nicht so wie manche heute, die sagen, ja, wenn wir Christen werden, dann wird die Lebensqualität anders. Dann werden wir nicht mehr krank und dann haben wir immer Erfolg. Ich habe kürzlich Besuch gehabt, eine ganz erschütternde Geschichte. Da kommt plötzlich am Samstagnachmittag ein Mann, ganz leicht angeschlagen, zögernd, und dann hat er seine Lebensgeschichte ihm erzählt. Er war in einer Gemeinde in Tübingen, hat sich bekehrt, und dort kam eines Tages ein neuer Prediger, ein neuer Hirte. Den alten Bewährten haben sie fortgeschickt, der hat ihnen nicht mehr gefallen. Und dieser neue Hirte hat gesagt, hier in unserer Gemeinde können nur Reiche sein. Nur Reiche. Aber dann geht es weiter. Dann hat er eine liebe Braut bekommen vom Herrn. Hat sie sehr geliebt. Das ist alles im Trend der Gemeinde gewesen. Wenn man Jesus nachfolgt, bekommen wir ja alles. Aber diese Braut wurde krank. Schwer krank. Krebs bekommen. Dann haben sie gesagt, die wird ganz bestimmt wieder gesund, man muss nur beten. Sie haben gebetet und sie wurde nicht gesund, sie starb. Dann war er sehr erschüttert und die Gemeinde hat gesagt, ja, die Braut war schuld, die hat zu wenig geglaubt. Und da hat er sich empört, er hat seine Braut geliebt und gesagt, nein, die hat geglaubt. Und dann haben sie gesagt, nein, du bist schuld, du hast nicht richtig geglaubt. Und das war zu viel. Dann hat dieser Mann einen Selbstmordversuch gemacht und wurde eingeliefert in Weinsberg. Und das Weitere will ich jetzt nicht erzählen. Furchtbar. Das ist eine völlig falsche Theologie. Nun wollen wir aber doch hören, was Jesus sagt über die Nachfolger. Matthäus 16. Das sollen wir sogar mitlesen. 24 und folgende. Es fängt an, Vers 24, Matthäus 16. Will mir jemand nachfolgen? Ist also ganz klar. Das ist eine freie Entscheidung. Gott achtet unseren freien Willen. Das ist ja das, die Würde des Menschen, die Ebenbildlichkeit Gottes. Er kann Ja und Nein sagen. Gott zwingt niemanden, auch zum Heil nicht. Gott achtet deinen Willen. Aber nun, will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Hier wird ganz klar gesagt, ein Nachfolger ist kein Spaziergänger. Entweder ganz oder gar nicht. Für einen ewigen Kranz dies arme Leben. Ganz. So heißt es bei einem Nachfolger. Und das hat Franz von Assisi ausgelebt, das hat Petrus Waldus ausgelebt und viele andere Nachfolger. Und wohl uns, wenn auch wir nicht nur Christen sind, sondern Nachfolger. Das sucht Jesus. Nun, im Neuen Testament finden wir einen weiteren wichtigen Begriff für Nachfolger. Wie heißt dieser Begriff? Jünger. Jünger, sehr richtig. Etwa 100 Stellen gibt es im Neuen Testament über die Jünger. Und ich möchte jetzt darüber nicht allzu viel sagen. Interessant ist, dass ein Jünger ganz anders ist als etwa ein Student. Ein Jünger ist ja eigentlich ein Schüler, Mathetes, Schüler, einer, der lernt, der bei Jesus in der Lehre ist wie ein Azubi. Was ist nun der Unterschied zwischen einem Azubi und einem Studenten? Ein Azubi, ein rechter Schüler, ein Jünger, ist ganz auf die Person des Meisters fixiert. Ein Student ist völlig unverbindlich. Er hört oder hört nicht, er kann machen, was er will. Seine persönliche Lebensführung wird nicht bestimmt vom Professor. Ja, es ist geradezu verdächtig, wenn ein Student ein Fan ist von seinem Professor, wenn er ihn nicht kritisiert und ihn niedermacht. Das ist heute so üblich. Er muss also kritisch denken, aber ein Jünger denkt nicht kritisch. Er geht in den Fußstapfen des Meisters. Zurück zu Petrus. Der erste Ruf, von dem wir gehört haben, führte Petrus zur Erkenntnis des Messias. Wir haben ja gestern gehört, Johannes sagte, dieser ist, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das ist der erste Schritt. Und so führt uns auch Gott. Haben wir in Wahrheit Jesus als den Sohn Gottes erkannt? Das ist heute nicht selbstverständlich. Über 1 Milliarde Menschen wehrt sich mit großem Engagement, mit großer Wut gegen den Anspruch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber er ist es. Nun, der zweite Ruf, bei Matthäus lesen wir das, führte ihn in die Spur der Nachfolge. Aber er war deshalb noch kein richtiger Nachfolger. Es wird ihm nur der Weg gezeigt. Und der dritte Ruf, von dem wir nun heute gehört haben, führt ihn total weg vom bürgerlichen Leben hinein in das Leben des Jüngers. Ich möchte diesen Abschnitt überschreiben, vom Sünder zum Nachfolger oder noch besser gesagt, vom Fischer zum Menschenfischer. Vom Fischer zum Menschenfischer. Eine wunderbare Geschichte. 7 Schwerpunkte darf ich kurz erwähnen. Erstens, wir sehen den Petrus bei der Arbeit. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Es war eine schwere Arbeit, eine dreckige Arbeit, die er zu leisten hatte. Und vor allen Dingen eine enttäuschende Arbeit, denn die ganze Nacht hatte er nichts gefischt. Alles vergeblich, nichts gefangen. Nun stellen wir uns einmal vor, es wäre anders gewesen. Der Petrus wäre sehr erfolgreich gewesen in dieser Nacht und sein Boot wäre voll mit schönen, glitzernden Fischen. Was dann? Ich glaube, dann hätte er den Ruf nicht gehört. Dann wäre er so beschäftigt gewesen mit der Ernte, mit dem Erfolg, dass er den Ruf nicht gehört hätte. Und so ist es bis heute. Der Herr ruft immer dann, wenn wir auf dem Nullpunkt sind. Da ruft er. Gibt es viele Beispiele. Aus dem vorher so erfolgreichen Fischerfachmann wird nun ein Unmündiger. Einer, der nichts mehr vorweisen kann. Er kann sich nicht mehr rühmen, das leiste ich. Nein, ist alles zerbrochen. Und so handelt Gott bis heute. Auch mit Mose hat er so gehandelt, auch mit mir handelt er immer wieder so. Er zerbricht, er macht uns ganz klein zu Unmündigen. Dann kann er arbeiten, sein Ziel erreichen. Das Zweite, Petrus gibt her, was er hat. In Vers 3 finden wir etwas für mich sehr Bewegendes. Da stieg er in eins der Boote, nämlich der Herr Jesus, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande wegzufahren. Das greift mir richtig ins Herz. Jesus, der Herr aller Herren, bittet diesen schmutzigen Fischer, diesen Ungelehrten, er bittet ihn, lass mich doch ein wenig dein Boot benutzen. Das ist da erstaunlich. Ihm gehört doch sowieso alles. Aber wir sehen hier, Jesus ist ein Mann der Liebe. In 1. Korinther 13, nach diesem Rezept handelt, Jesus steht, die Liebe verhält sich nicht ungehörig. Er hätte ohne weiteres sagen können, jetzt gehen wir mal das Boot her, zähle ich da rein. Nein, nein, er bittet ihn. Wir können davon viel lernen. Wie viele Christen sind oft so grob, so tollpatschig? Lass uns lernen. Das dritte, Petrus hört nun in doppelter Weise. Erstens, er hört während der Arbeit auf die Predigt des Herrn. Das heißt, als er aufgehört hatte zu reden, als er hat lange gesprochen dort von diesem Boot aus, es war eine wunderbare Kanzel, viele von ihnen waren ja schon dort bei Kapernaum, da ist so ein leichter Abhang, nicht sehr hoch, und man kann sich das sehr leicht vorstellen, wenn er da etwas hinausgefahren ist, ins Boot getreten, dass er dort auch nun ein Boot gebrauchen kann als Kanzel. Wir sehen übrigens an dieser Stelle, das will ich jetzt nur nebenbei einfügen, der Herr Jesus war sehr modern. Er hat die Mittel der Technik eingesetzt zur Verkündigung. Jawohl. Und wenn heute die modernsten Mittel der Technik eingesetzt werden, um möglichst günstige Bedingungen zu schaffen, dass viele Menschen klar hören, so ist das richtig. Auch Radio, sehr wichtig. Jesus hat Ähnliches getan. Wir sollen die Mittel der Technik einsetzen, um den Menschen es zu erleichtern, dass sie hören. Höret, so werdet ihr leben, so sagt Jesaja. Und Petrus hört. Was war denn der Inhalt der langen Predigt des Herrn Jesu? Was vermuten Sie? Über was hat er gesprochen? Dort am See Genezareth. Ich wäre so gern dabei gewesen, wenn es da eine Tonbandaufnahme gäbe. Das wäre doch fantastisch für den ERF. Und für mich. Von dieser Predigt, aber es gibt es nicht. Aber es ist gar nicht so schwierig, die Frage zu beantworten. Bibelkenner wissen es. In Kapitel 4 lesen wir Vers 43. Er sprach, Jesus sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Ständen das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Was hat er gepredigt? Was war der Inhalt? Das Evangelium vom Reiche Gottes. Diese frohe Botschaft und die Spitze seiner Verkündigung, er hat so angefangen und immer wieder weitergemacht, war folgende. Tut Buße, denn das Reich Gottes, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Kehret um vom Weg ins Verderben. Kommt zurück zu mir. Das hat er verkündigt. Zum Glück hat der Petrus keinen Walkman gehabt, sonst hätte er gar nichts gehört. Heute gibt es so viele junge Menschen, die hören nicht mehr, wo sie auch sind. Immer ist da dieses Gedusel und man kann auch ihnen eigentlich kein Traktat geben, man kann nicht mit ihnen sprechen, sie sind abgeschirmt, das ist schrecklich. Ja, das war bei Petrus glücklicherweise anders. Er konnte, obwohl er gearbeitet hat, hören, die lange Predigt des Herrn A und B, auch das persönliche Wort Jesu, fahre hinaus auf den See. Nun, das war eine Zumutung für einen erfahrenen Fischer. Ich las von Dr. Ludwig Schneider, das ist ja ein bekannter Mann im Heiligen Land, hat auch geschrieben, hat auch die Schnellerschen Schulen gegründet. Und dieser Herr Schneller berichtet, wie er einmal da mit Fischern gesprochen hat am See Tiberias. Das ist ja derselbe See wie der See Genezareth. Und dann hat er die Frage gestellt, ja, ihr lieben Leute, warum arbeitet ihr nicht am Tage? Da haben sie ihn glatt ausgelacht. Glatt ausgelacht. Das gibt's doch nicht. Am Tage, da fängt man keine Fische. Da sind sie weg. Die sind ganz tief unerreichbar. Aber Petrus dieser erfahrene Mann ist so beeindruckt vom Worte des Meisters, dass er vertraut und gehorcht. Hier finden wir einen Ausdruck, der seine Beziehung zu Jesus verdeutlicht. Er sagt: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Meister. Das heißt genau Epistates. Epistates, das ist ein Vorsteher, ein Vorgesetzter. Wozu sind Vorgesetzte da? Um Befehle zu erteilen. Hier bittet nicht der Herr Jesus, wie vorher beim Boot. Nein, hier befiehlt er. Und Petrus erkennt und anerkennt den bevollmächtigten Vorgesetzten. Pfarrer Rieniger, der ja sehr gute Dinge geschrieben hat, hat Folgendes geschrieben zu diesem Text. Zu dem, was dem Bevollmächtigten untersteht, dem Epistates, gehören nach dem 8. Psalm, kannst nachlesen, das ist ja unser Psalm, auch die Fische im Meer. Darum kann der Epistates einen Fischzug befehlen zu einer Stunde, wo sonst ein Fischfang so gut wie aussichtslos ist. Darum gehorcht der Fachmann Fischer Simon dem Gottbevollmächtigten und überwindet da all das, was sein Fischerverstand ihm auch immer sagt. Simon sieht hier nicht den Zimmermann, Jesus den Zimmermann, der vom Fischergewerbe nichts versteht, sondern den Herrn, der Vollmacht hat auch über die Fische des Meeres. Das darf ich Ihnen doch kurz Psalm 8, 6 und 9 vorlesen, weil ja das unser Psalm ist in dieser Freizeit. Eine interessante Stelle, an die ich auch zunächst nicht denke. Vers 7. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Hier wird ausdrücklich darauf hingewiesen, alles ist unter den Händen des Menschensohnes. Hier ist ja die Rede vom Menschensohn. In Hebräer wird ja das bestätigt. Das bezieht sich in erster Linie auf Jesus, was dort steht. Auf dein Wort will ich, sagt Petrus. Er reagiert mit freudigem Gehorsam gegen seinen Verstand. Er vertraut und handelt. Er sagt nicht, ich glaube und tue dann nichts, so machen wir es oft. Sondern er handelt, er tut ganz genau das, was er soll. Er wirft nämlich die Netze aus ganz weit draußen mit seinen Kameraden. Ich habe mal von Frau Scheunemann eine sehr interessante Geschichte gehört, die hat mich sehr bewegt. Über das Gebet hat er gesprochen. Da berichtet er von einer Pfarrfrau, die am Ende war. Völlig am Ende ihrer Kraft. Sie kam einfach nicht mehr nach mit dem vielen, was sie zu tun hatte und war verzweifelt. Sie war erschöpft und am Ende. Vielleicht geht es manchem von uns auch mal so. Was tat sie? Sie warf sich auf die Knie und schrie zu Gott: Herr, hilf mir, ich kann nicht mehr. Und plötzlich hat Gott ihr eine ganz klare Antwort gegeben. Ganz kurz. Hören und sofort gehorchen. Und das hat die Frau Pfarrer verstanden und befolgt. Sie hat es gewagt, stille zu werden auf die Anweisung des Herrn. Dann nicht zu fragen, ja, aber und so weiter, sondern sofort zu gehorchen. Und ihr ganzes Leben wurde verändert. Ihr ganzes Leben wurde verändert. Sie musste nicht mehr lang grübeln und so weiter. Sie hat das Geheimnis des Gehorchens kennengelernt. Daran arbeite ich auch bei mir immer wieder neu. Und ich muss sagen, wenn ich es wage, auf diese ganz zarte Stimme der Anweisung des Heiligen Geistes zu achten, dann klappt es wunderbar. Das ist aber eine ganz zarte Stimme. Wenn wir aber dann mit unseren Argumenten kommen, dann wird es schon schwierig. Petrus hört und gehorcht sofort. Vers 6. Als sie das taten, sollte das unterstreichen, das, was der Herr wollte, nicht was er dachte, was richtig wäre, was der Herr wollte, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Er ist überwältigt. Welch ein Segen ist das? Zwei Schiffe voll, eine Fülle des Segens. Und nun, ohne zu merken, ist Petrus, der Fischer, selber ins Netz gegangen. Während er große Beute machte, wird er selbst zur Beute des Heilands. Hier finden wir einen geistlichen Zug, auch für unsere Lebensführung. Der Herr, der uns ruft, er fordert nicht zunächst. Er kommt nicht mit großen Befehlen, sondern er beschenkt uns. Er schenkt uns großen Segen. Überreich werden wir beschenkt durchs Evangelium. Das ist ja immer das Erste. Das Evangelium macht uns reich. Du hast mein Leben so reich gemacht, singt der Fritz Wojcke in dem bekannten Lied. Auch der verlorene Sohn hat auch das erlebt. Der Vater hat nicht gefordert, jetzt erstmal dich ändern, neue Lebensordnung an dir angewöhnen. Nein, er hat ihn beschenkt, reich beschenkt. So ist es bei Petrus, so ist es auch bei dir. Wenn wir nun den Vers 8 betrachten, als da Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Dann fällt uns auf, dass er Simon Petrus sagt. Hier greift die Gnade durch. Vorher hat er immer mit Simon gesprochen, das ist der natürliche Mensch, vom Fleisch geboren. Jetzt sagt er Simon Petrus. Er ist auf dem Weg, ein Petrus zu werden, ein Fels. Und nun beachten wir, der Petrus tat etwas, was er, der starke Mann, wohl noch nie gemacht hat in seinem Leben. Auch vor Jesus nicht. Was tat er? Er fällt vor ihm auf die Knie. Im Verhältnis des Petrus zu Jesus hat sich grundsätzlich etwas geändert. Vorher war Jesus der Rabbi, gibt es ja viele Rabbis, jetzt ist er der Kyrie, der Kyrios. Später wächst er in der Erkenntnis, da sagt er, du bist Christus, das ist schon eine Stufe weiter. Wir sehen, wie Jesus den Petrus Schritt für Schritt weiterführt. Ich frage Sie, wer ist Jesus für Sie? Es tut mir immer wieder leid, jetzt will ich mal etwas ganz Ehrliches sagen, dass so viele Christen beten, Jesus, Jesus, gib mir das, gib mir das. Immer von Jesus sprechen. Wo finden wir in der persönlichen Anrede zu Jesus im Neuen Testament diesen Satz, Jesus, gib mir. Wie heißt es immer im Neuen Testament? Herr Jesus. Ja, das ist richtig. Ich möchte da kein Gesetz draus machen, ganz bestimmt nicht. Aber ich meine, es ist nicht ganz biblisch, wenn wir beten, Jesus, so ganz schnottrig, wie wenn er unser Kumpel wäre. Nein, er ist der Herr. Und genau das ist das Neue. Er fällt vor ihm nieder, der Petrus, und sieht in ihm den Herrn. So wie es hier steht. Herr, aber nun kommt etwas ganz Erstaunliches. Er sagt nicht, ich bete dich an, ich lobe dich, ich preise dich, ich danke dir. Nein, er sagt, Herr, geh von mir weg. Und er fängt an zu zittern, dieser starke Mann. Ich bin verloren. Ich bin ein Sünder. Ein sündiger Mensch. Das ist noch mehr als ein Sünder. Ein sündiger Mensch. Kurt ten Boom hat gesagt, es gibt anständige Sünder und unanständige Sünder. Was war wohl der Petrus für eine Sorte? Ich denke, er war ein ganz anständiger Sünder. Aber er war eben doch ein Sünder. Aber wie ist es nun zu erklären, dass er plötzlich seine Sünde so scharf sieht, wie noch nie in seinem Leben? Hat Jesus von der Sünde vorher gesprochen? Hat er ihm eine Moralpredigt gehalten? Petrus, du warst nicht immer nett genug zu deiner Frau heute Morgen. Warst du nicht so lieb zu ihr? Oder hast kürzlich deine Steuererklärung nicht sorgfältig ausgearbeitet, hast nicht genug Fische gemeldet, die du gefangen hast. Ich weiß es nicht. Oder hat er ihm die 10 Gebote vorgelesen? Hat er sicher nicht. Ja, was hat denn eigentlich dieses Gefühl, diesen inneren Eindruck erweckt in dem Petrus, dass er ein Sünder sei, ein sündiger Mensch? Was ist überhaupt Sünde? Was würden Sie sagen? Was ist Sünde? Ein sündiger Mensch, was ist das für ein Mensch? Abkehr von Gott. Gott ferne, jawohl. Ich möchte sagen, Sünde ist das Leben in eigener Regie. der emanzipierte Mensch, der heute absolut modern ist. Und wenn jemand einen anderen Weg geht, dann wird er ausgelacht. Der emanzipierte Mensch ist der moderne Mensch. Gell? Ja, bitte, Johannes 12. Aha. Was ist? Ja, das ist auch etwas an. Wir wollen es gerade schön lesen. Es wurde eben gesagt, Johannes 12, 25 und 26. Ja. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach und so weiter. Ja. Das ist der Mensch, der Sünder, der sein Leben lieb hat. Wie erwähnt, Dekant Lach hat bei uns einmal eine Versammlung gehalten. Manche kennen ihn, Dekant Lach. Und da sagt er, die eigentliche Ursünde des Menschen im Garten Eden war die Emanzipation. Dass der Mensch sich löst von Gott und sich selber verwaltet, bestimmt, unabhängig wird von Gott. Wir werden hier bei diesem Vorgang auch erinnert an Jesaja 6, 1 bis 5. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir das erkennen. Petrus tritt ja nun in die unmittelbare Nähe des Sohnes Gottes und es ergeht ihm tatsächlich wie dem Jesaja. Von Jesaja lesen wir in Kapitel 6, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Und nun kommt die Reaktion bei Jesaja, genau wie bei Petrus. Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen. So war es bei Petrus, er hat den König, den Herrn Zebaoth, den Kyrios gesehen. Bei Paulus war es ähnlich, als der Lichtschein von oben vor Damaskus auf ihn fiel. Er blind war und er erkannte, ich bin verloren. In Vers 9 lesen wir nun, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Eigentlich müssen wir hier übersetzen, ein Schauder hatte den Simon Petrus ergriffen. Bonhoeffer, für manche auch ein bekannter Mann, hat hier gesagt, wir treffen das Wort Schauder, Tambos, griechischen, im Neuen Testament nur noch 2-mal an. Hier an dieser Stelle, dann vorher in Lukas 4, Vers 36, da lesen wir, und es kam eine Furcht über sie alle, und sie redeten miteinander und sprachen, was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern und sie fahren aus. Es kam eine Furcht, heißt Tambos. Ein Schauder ergriff sie. Und dasselbe finden wir dann auch in Apostelgeschichte 3, Vers 10. Jedes Mal tritt das, was wir als Schauder bezeichnen, als großen Schrecken, ein als die Folge einer gnädigen Wundertat, also die Folge der Offenbarung der Herrlichkeit Jesu. Es ist die Folge der Aufklärung, dass uns heute hier weithin nicht Schauder und Furcht ergreift, wenn Gott eingreift. Aber das Alte und das Neue Testament ist voller Beweise, dass es oft geschehen ist. Und nun wird Petrus gerufen. 2-mal. Erstens, fürchte dich nicht. Das ist diese Stelle, die ich vorher erwähnt habe aus Jesaja 43. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Er ruft den Petrus heraus aus seinem Schrecken, aus seiner Angst, aus seinem Entsetzen und stellt ihn auf einen neuen Grund. Genau das will er tun, auch mit uns. Er will dich auf ein neues Fundament stellen. Und da brauchst du dich nie mehr zu fürchten. Er nimmt die Furcht weg. Immer wieder ruft er dir neu zu, jeden Tag neu. Fürchte dich nicht. Welch ein Trost. Und nun sagt er auch als nächstes, wozu er ihn berufen hat. Er hat ein klares Ziel. Von nun an wirst du Menschen fangen, sagt er. Von nun an Menschen fangen. Seither hat er Fische gefangen. Das ist der größte, herrlichste Beruf, den wir haben können. Menschen zu fangen. Ich habe mich nun sehr innerlich gefragt, gilt das eigentlich auch uns? Von nun an wirst du Menschen fangen. Dieser Ruf, Menschenfischer zu sein, war das nur eine spezielle Berufung für den Petrus? Oder gilt dieser Befehl, dieser Ruf, diese Berufung allen wiedergeborenen gläubigen Christen? Ich werde dankbar für Ihre Antwort. Ja. Allen, ich glaube es sicher. Und jetzt möchte ich etwas ganz Schönes sagen. Es gab wohl noch nie eine Zeit, in der alle Christen so aktiv und so leicht sich beteiligen konnten wie heute am Dienst als Menschenfischer. Da ist es nicht notwendig, dass du Billy Graham heißt und große Versammlungen durchführst. Du musst nicht einmal zum Evangeliumsrundfunk gehen, obwohl das vielleicht auch schön ist. Aber Menschenfischer sollst du sein. Wie? Dann können wir eine ganze Stunde drüber halten. Ganz spontan von Ihnen eine Antwort. Wie können wir mithelfen, dass Menschen gefischt werden? Überall können wir mitarbeiten. Jawohl, sehr gut. Nicht, indem wir sie in ein Netz verstricken. Sehr richtig. Aber ich will jetzt nicht so sehr das Negative hören, sondern das Positive. Wie wir es machen, durch Fürbitte, durch Gebet, da können wir sie hineinbeten in das Netz der Liebe Gottes. Durch die Liebe, jawohl, durch die Liebe. Das ist Menschenfischerarbeit. Und noch etwas ganz Wichtiges. Ich möchte jetzt etwas ganz Praktisches. Ja, bitte. Bitte. Ja, was ist da für ein Unterschied?
Ich will dich als, da steht, und ich werde euch zu Besalzung der Menschen machen.
Ja, aber wie heißt es in der Elberfelder? Ja, also so ist es nach dem Urtext. Ich habe eine Urtextbibel oben, also das glaube ich zunächst mal nicht. In dem Sinne, ich werde es nochmal nachprüfen, gell? Weil die ganze Schrift ist ja bestätigt, dass er es ja auch getan hat. Wo haben wir die Bestätigung für sein Menschenfischen? Wo hat er, wie viele, beim ersten großen Fischzug gefangen? Pfingsttag, da hat er doch einige tausend Menschen gefischt. Ja. Einige tausend. Also die Praxis hat es ja bewiesen, er hat es getan, er hat sehr viel. Ja, sicher. Ja, aber das unterstreicht das nur, das ist kein Gegensatz, das ist nur ein... Das müssen wir also klar sehen, ist kein Gegensatz. Bitte?
Ich bin da aufgesprungen, praktisch, ja. Menschen, die Kleinen, und erzähle erstmal biblische Geschichten.
Wunderbar.
Die Kinder nicht mehr kennen.
Ja, hier ist eine Lehrerin, an für sich möchte ich sie am liebsten nach vorne rufen, dass sie erzählen, wie sie es machen. Eine Lehrerin, die sagt, ja, wollen Sie es nicht mal ganz laut sagen, dass alle hören?
Die Kinder kennen ja keine biblischen Geschichten mehr.
Bibel?
Aus einer Klasse mit 30 Kindern gibt es maximal zwei, die überhaupt biblische Geschichten kennen.
Ja.
Wunderbar. Und wir sind uns im Kollegium inzwischen einig, die katholischen Religionskollegen machen es genauso. Wir legen die Grundlagen und erzählen ihnen überhaupt erstmal biblische Geschichten,
ja. Wir hören also den Bericht einer Lehrerin aus Hessen, die sagt, Menschenfischer sein, denn die kleinen Fische einmal informieren, indem man ihnen biblische Geschichten erzählt. Ich habe folgende Geschichte gelesen. Da kommt doch jemand in eine Klasse rein, vielleicht können es bei Ihnen gewesen sein. Wer hat die Mauern in Jericho umgeworfen? Mit strengem Ton. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. So groß ist die Bibelkenntnis, nicht? Haben Sie verstanden? Ja, also, das ist sehr wichtig, was Sie sagen. Die biblischen Wahrheiten weitergeben. Oh, es gibt so viele Möglichkeiten. Nur noch eine Sache. Wir haben doch hier diese Berichte von der Carmel-Mission bekommen. Es gibt unwahrscheinliche Möglichkeiten heute, Moslems zu retten. Und die Frage nach dem Herrn, trotz dem Widerstand, es ist heute ein wirklicher Aufbruch da bei den Moslems. Viele Fragen nach Jesus. Und nun die entsprechenden Mitarbeiter sagen, das beste Mittel für ihre Arbeit ist, und da sind schon viele zum Glauben gekommen, ist die Kalenderarbeit. Wir brauchen viele tausende Kalender, und sie haben das jetzt wieder bestellt, die Karmelmission, um in Usbekisch und Tadschikisch und so weiter das Evangelium weiter zu sagen. Und die werden wie die warmen Wecken, werden die abgenommen und die Menschen lesen, in allem Geheimen, das braucht ja nicht so öffentlich sein, und Moslems kommen zum Glauben. Wunderbar. Aber wie können wir jetzt damit helfen, dass das auch wirklich greift? Gebet und gebet. Wissen Sie, das kostet rasend viel Geld. Und die Leute sind in ganz großer Not. Sie kommt immer wieder in die rote Zahl. Also jetzt will ich keine Werbung machen. Es ist nur eine Andeutung. Wir haben Möglichkeiten, Menschenfischer zu sein, wie kaum einmal. Wunderbar. Der siebte Punkt in aller Kürze. Petrus wird zum Nachfolger. Was sind die Kennzeichen, dass er nun tatsächlich de facto, nicht nur theoretisch, wir sind alles theoretische Nachfolger, aber sind wir es auch praktisch? Er ist ein praktischer de facto Nachfolger. Womit beweist er das? Sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. So hat es Franz von Assisi gemacht, so hat es Petrus Waldus gemacht, so haben es schon viele, viele gemacht. Haben Sie die Kraft, dass ich noch eine Berufungsgeschichte vom Islam Ihnen zum Schluss weitergebe? Eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat. Von Gulcan. Es ist eine unglaublich interessante Geschichte eines Moslem-Mädchens. Die Mutter war gestorben, der Vater, ein reicher Mann, gibt ihr, dieser Gulcan, Unterricht in Urdu. Das ist ja die Sprache in Pakistan. Mit 14 Jahren nahm sie der Vater zur islamischen Pilgerreise nach Mekka. Sie war krank, sie war im Rollstuhl, diese Gulcan. Und so wurde sie schließlich im Wasser der berühmten Semsenquelle gebadet. Aber vergeblich, sie wird nicht gesund. Gulcan ist bitter enttäuscht. Bald nach der Rückkehr stirbt der Vater. Alle Geschwister waren schon verheiratet. Sie blieb bei einer Tante und bei einem Onkel allein im Haus. Ganz niedergeschlagen betet sie trotzdem 5-mal am Tag zu den islamischen Gebetszeiten. Aber sie haderte innerlich mit Allah. Warum hat er mich nicht gesund gemacht? Nach dem Tode ihres Vaters hörte sie morgens gegen 3 Uhr eine Stimme, die zu ihr sprach: Ich bin Jesus, der Sohn der Maria. Lies in der Sure Mariam im Koran, dort steht von mir geschrieben. Es ist ja wahr, auch im Koran stehen gewisse Stellen. Am nächsten Tage musste ihr eine Dienerin heimlich einen Koran in Urdu kaufen, sonst ist es ja nur Arabisch. Und hatte ihn deshalb nicht verstanden. Nun verschlang sie wirklich alle diese Sätze bis an die Stelle in Sure Al-Imran, wo Jesus sagte: Ich gebe den Blinden das Augenlicht, heile die Aussätzigen und erwecke Tote zum Leben. Gulcan war nun überzeugt, dass Jesus ihr heilen könne, in den muslimischen Gebetszeiten zu ihm zu beten. Das war ihr Entschluss. 3 Jahre später, sie war nun 19 Jahre alt, erschien ihr Jesus wieder morgens um 3 Uhr und sprach: Ich bin Jesus, ich bin Immanuel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich lebe und komme bald. Von heute an bist du meine Zeugin. Und Jesus forderte sie auf, aufzustehen. Sie erwiderte: Als Krüppel kann ich das nicht. Ein zweites Mal, ein drittes Mal befiehlt Jesus dasselbe. Dann stand sie auf und war geheilt und sinkt zu seinen Füßen nieder wie Petrus. Dann hat sie noch das Vaterunser gelernt, sie hat ja fast gar nichts gewusst und hat noch nie eine Bibel oder ein Neues Testament in den Händen gehabt, aber eine tiefe Sehnsucht nach wahrer Gotteserkenntnis füllt sie. Sie selbst berichtet, dass besonders die Worte Jesu, dass Gott ihr Vater sei, wie Wasser auf durstiges Land, wie Balsam auf Wunden gewesen sei. Nächsten Morgen war großes Erstaunen in der Familie. Sie hat dann zum 6. Mal erklärt, die haben es gar nicht kapiert, dass Jesus sie geheilt habe. Da kommt der älteste Bruder, der jetzt das Oberhaupt der Familie ist, herbei. Er sagte zu ihr, es würde uns besser gefallen, wenn du bekennen würdest, Mohammed hat mich geheilt. Das konnte sie aber nicht. Jesus hatte sie geheilt und Jesus hatte ihr den Auftrag gegeben, für ihn zu zeugen. Sie fand dann zu Christen, sie wurde schwer verfolgt. Einmal war es so, dass die Brüder ihr eine Schusswaffe an den Kopf setzten und befahlen, sage, dass du Jesus als Sohn Gottes nicht akzeptierst und du nie mehr in die Kirche gehst. Sie aber antwortete, könnt ihr mir garantieren, dass wenn ihr mich nicht erschießt, ich auch nicht sterbe? Im Koran steht, dass der Mensch, wenn er einmal geboren ist, auch sterben muss. Ich habe nichts dagegen, im Namen Christi zu sterben. In meiner Bibel steht geschrieben, wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Darauf zitterte die Schusswaffe und fiel zu Boden. Sie wird dann ausgestoßen. Heute ist sie als Evangelistin tätig und hat schon viele Wunder erlebt. So wirkt Gott heute im Islam. Unabhängig von irgendwelchen Evangelisten kommen sie zum Glauben. Wir wollen den Herrn preisen für sein Wirken und uns ihm zur Verfügung stellen. Du sollst Menschenfischer sein. Willst auch du ein Menschenfischer sein? Mit den Möglichkeiten, die Gott dir gibt. Wir wollen es. Lass uns beten. O Herr, habe Dank, dass du auch uns rufst. Es gibt so viele, viele Menschen, die ewig verloren sind, wenn sie nicht gerettet werden, in dein Netz der Liebe eingefangen werden. Du liebst ja alle Menschen, auch die Entferntesten in den fremden Ländern. Auch die Moslems liebst du. O Herr, mach uns erfinderisch. Erfülle unser Herzen mit Liebe und Weisheit, dass du auch uns gebrauchen kannst, jeden Einzelnen in seiner Art und Weise als Menschenfischer. Danke, dass du den Petrus gerufen hast und dass du auch uns rufst. Amen. Ich glaube, jetzt singen wir gerade von dem ersten Lied noch einmal einige Verse. Jesus, dir nach, weil du rufst. 256, das ist...